Herzlich willkommen zum Zonta-Podcast Tiltit. Ich bin Susanne
und ich bin Ute
und heute haben wir Elisabeth zu Gast. Herzlich willkommen, Elisabeth.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich bin ganz gespannt, was ihr alles mich fragt und wie dieses Gespräch laufen wird.
Ja, sehr schön. Elisabeth, du, Elisabeth Jenschke, dein Name. Du kommst vom Zonta-Club Würzburg Elektra, ja auch ein sehr aktiver Club, wie man immer in den sozialen Medien sieht. Du bist aktuell Area-Direktorin der Area 03 und ich finde deinen Lebenslauf so ganz beeindruckend. Also du bist jetzt Leiterin der Abteilung Psychoonkologie und Neuropsychologie am Universitätsklinikum in Würzburg. Aber, und das finde ich ist das Besondere, du hast zwei Studiengänge absolviert und promoviert und habilitierst dich jetzt. Und das alles, nachdem du zunächst drei Kinder großgezogen hast. Also gar nicht so dieser klassische Weg, ich mache erstmal die Ausbildung und dann bekomme ich die Kinder, sondern so ein ganz anderer Weg. Das finde ich unfassbar beeindruckend und ich freue mich, dass wir mit dir darüber sprechen können.
Ja, danke schön.
Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen über diesen Werdegang. Das ist ja schon ungewöhnlich, ne? Mit drei Kindern ein Studium aufzunehmen oder zwei.
Ja, genau. Ich fange mal ein bisschen früher an, denn dieser Werdegang ist schon ein paar Jahre früher eigentlich losgegangen. Ich habe erst mal nach meinem mittleren Bildungsabschluss Physiotherapie gelernt, hier an der Uniklinik Würzburg, also 3 Jahre Staatsexamen absolviert. Und diese Ausbildung hat mich irgendwo dazu gebracht, ich muss da mehr wissen. Und ich hatte auch wirklich eine Lehrerin, eine Frau. Und es ist immer so ganz besonders. Es gibt Menschen in unserer Biografie, die Entscheidendes sagen und uns motivieren können. Und diese Frau, Röhrig hieß sie, ich glaube, sie lebt auch noch, sagte, sie müssen weitermachen. Also, sie müssen weitermachen. Und dann dachte ich, ja, weitermachen heißt, Medizin zu studieren. Und dazu brauchte ich ja erstmal das Abitur. Also bin ich 4 Jahre in Würzburg aufs Abendgymnasium gegangen und habe tagsüber als Physiotherapeutin gearbeitet in einer Praxis. Ich habe meinen Mann damals dann kennengelernt, mit dem ich auch heute immer noch verheiratet bin. Und irgendwie war es so klar, also er war damals ein junger Assistenzarzt, ich studiere auch Medizin. Aber dann gibt es halt immer so Situationen, die können wir nie vorplanen. Ich bin dann schwanger geworden, recht früh, also mit 23. Und da war ich im 4. Jahr im Abendgymnasium. Und so, ich würde mal sagen, so die Umwelt und das Umfeld sagt, na, jetzt musst du doch aber aufhören. Also, du musst doch jetzt daran denken, du bist ja Physiotherapeutin, hast ein ganz starkes Staatsexamen, ein Mann, der ist Arzt und jetzt füge dich doch so ein bisschen in deine Rolle. Aber meine Mutter war da vielleicht so auch meine Unterstützerin und sagt, wenn du glaubst, dass dir das gut tut, dann mach das. Und so habe ich tatsächlich auch unseren ersten Sohn geboren. Und der ist wirklich sage und schreibe 3 Tage vor dem richtig bayerischen Abitur zur Welt gekommen. Also freitags unseren Sohn bekommen und montags bin ich dann eine ganze Woche in die Schule und habe Mathe und Physik waren meine Leistungskursfächer, habe Mathe und Physik und Englisch und Deutsch. Also das ganz normale bayerische Abitur absolviert und ich dachte, es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, heute sieht es noch mal ganz anders für mich aus, aber wenn man jung ist, ist man noch ein Stück weit unbeschwerter. Mhm. Mein Mann hat unseren kleinen Sohn da versorgt. Ich habe früh die Milch abgepumpt und ich bin dann 5 Stunden da rein und habe das Abitur geschrieben. Und
Das ist echt unglaublich, ne? So in der Rückschau denkt man vielleicht, wie ging das bloß, ne? Aber irgendwie ging's und zeigt auch, dass die Haltung so viel ausmacht und so viel möglich macht, ne? Dazu kommen wir vielleicht später gleich nochmal. Mhm.
Und dann sind wir halt wieder umgezogen. Das passiert ja dann immer, wenn die Männer dann irgendwie neue stellen. Man zieht ja dann immer irgendwie mit um. Und mir war klar mit dem Kind, also Medizin, das kann ich jetzt, das schaffe ich jetzt nicht, weil mir dann das Kind eben auch ungemein wichtig war. Und dann habe ich aber erfahren, dass es in Hagen eine Fernuniversität gibt. Und ich habe mich dort angemeldet zu dem Fach Psychologie, Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften, Magisterstudiengang. Und ich bin da angenommen worden und habe eigentlich letztendlich mit dem Studium dort begonnen. Man sucht sich ja da immer auch eine Präsenz-Uni aus, die war bei mir in Frankfurt, wo man immer wieder eben auch Seminare belegt und Prüfungen ablegt. Aber auch das war eine Herausforderung, weil ich mitbekommen habe, dass ganz viele Kommilitonen und Toninnen abgebrochen haben. Es ist ja wieder eine Eigenmotivation, ne, so ein Fernstudium zu absolvieren. Aber auch das habe ich geschafft. Ich habe dieses Fernstudium geschafft und habe den Magister mit Bravour hinbekommen und habe dann, inzwischen war da schon unser zweites Kind eben da, einen Lehrauftrag bekommen in Würzburg an der Uni, nämlich an meiner Schule, wo ich als Physiotherapeutin war und dort gelernt habe. Also ich durfte dann Psychologie und Sozialwissenschaften unterrichten und konnte das irgendwie kombinieren mit den damals wirklich, das muss man sagen, in den 80er Jahren merkwürdigen Zeiten der Kinderversorgung. Also ne, der Kindergarten begann um 8 Uhr oder 8.30 Uhr und um 11.30 Uhr musste man die Kinder mit der Betreuung. Also das, was jetzt meine jungen Kolleginnen erleben, dass die bis 15 Uhr, 16 Uhr ihre Kinder gut versorgt wissen, das gab es damals nicht. Also so habe ich unterrichtet, inzwischen dann damals ganz viele Schulen, Krankenpflegeschule, Hebammenschule, also ich habe dann viele Jahre unterrichtet und habe dann aber ganz große Lust verspürt, nochmal ein Präsenzstudium zu absolvieren. Das war dann dieses zweite Studium, das konnte ich dann in Erlangen tatsächlich durchführen. Da bin ich aber auch immer wieder gefahren, weil ich ja im Raum Würzburg wohnte. Noch mal so richtig ordentlich mit den Menschen, also nicht nur wie im Fernstudium, wo man sich nur ab und zu mal gesehen hat, sondern dann eben richtig.
Genau. Und was war das zweite Studium, Elisabeth?
Dann Psychogerontologie, also Schwerpunkt Gerontologie, aber Psychologie. Und ich habe auch dann in diesem Bereich eben auch mein Diplom gemacht und habe dann eben auch später unmittelbar, also danach eben auch promoviert zu Dr. Phil sozusagen. Psychologie, Schwerpunkt, Gerontologie.
Und das mit drei Kindern inzwischen?
Ja, dann kam die Tochter eben auch inzwischen, das mit drei Kindern, mein Mann als Hausarzt tätig, der wahnsinnig viel zu tun hatte. Und die ersten Jahre war es eigentlich letztendlich so, ich habe immer geguckt, dass bei ihm alles funktioniert, dass mittags ein ordentliches Essen auf dem Tisch stand, möglichst bio und gesund. Und ja, und dann die Kinder halt zu den diversen Veranstaltungen gefahren, was weiß ich, Sport und Musik und Elternbeirat, Kinderschutzbund. Also es gehörte ja dann immer dazu. Ja, so war das dann. Und als dieses zweite Hochschulstudium irgendwie auch super gut gelaufen ist, habe ich eine Stelle auch in einer Klinik bekommen, wo ich schon eine Abteilung leiten durfte, in einer Geriatrie. Habe dort die Abteilung für Neuropsychologie geleitet und dann folgten die Weiterbildungen. Also ich kann mich überhaupt gar nicht erinnern, dass ich irgendetwas nicht gemacht habe. Ich habe immer mich für irgendetwas interessiert.
Jetzt hast du vorhin schon mal erzählt im Vorgespräch, dass du so im Elternhaus diese Haltung immer etwas Neues lernen und lernen ist auch ein Privileg und ein Geschenk. Vielleicht magst du das nochmal erzählen, denn das zieht sich ja so durch deinen Werdegang durch.
Ich glaube schon, dass da meine Mutter ein ganz großes Vorbild war, weil sie sich sehr, sehr interessiert hat, eben auch für Menschen, die in bildungsfernen Haushalten und Ländern groß geworden sind. Und sie war in der Kirche, in der dörflichen Region, engagiert und ist immer wieder nach Senegal gefahren. Und die haben dort eben auch an Schulen gebaut und mitgewirkt. Und es waren bei uns zu Hause immer wieder auch Frauen, die gestrickt, gehäkelt haben, wieder ihre Sachen verkauft haben mit dem Geld, wieder in Bildung investiert haben, nämlich gerade eben für diese Länder. Und sie war halt speziell ganz häufig auch in Senegal, aber auch in Israel später. Und so bin ich groß geworden, dass wir, die die Möglichkeit haben, eigentlich gar nicht anders sollten und gar nicht anders können. Und so war das in meinem Elternhaus. Und ich glaube, meine Mutter ist sehr früh gestorben. Sie hat es gar nicht mehr so erlebt, als ich dann 2010 bei Zonta aufgenommen worden bin. Aber ich habe sie immer irgendwo an meiner Seite gespürt und gewusst, dass sie da unendlich stolz ist, was da ihre Tochter da macht und dass sie jetzt einen anderen Weg geht des Engagements. Und wir sehen ja auch in anderen Ländern, wenn wir eben die Zonta-Welt anschauen, aktiv.
Ja, Wahnsinn. Jetzt sieht man ja eigentlich nochmal, wie sich solche Dinge durch die Biografie ziehen. Und wenn man das jetzt mal so anschaut, drei Kinder, und du hast gerade gesagt, zwei Studiengänge, Zonta, wo du aktiv bist, da fragt man sich ja so ein bisschen, wie geht das? Und dabei gleichzeitig das Gleichgewicht zu bewahren. Und das ist ja im Grunde so ein bisschen die Frage nach dem Thema Resilienz. Und wenn wir uns umgucken, im beruflichen oder auch im privaten, erkennen wir eigentlich, gerade vielleicht nach Corona, aber vielleicht wurde es auch nur deutlicher, dass viele Menschen an diesen vielfältigen Aufgaben auch zerbrechen und einfach sehr belastet sind. Und ich glaube, da haben wir gerade schon so ein bisschen gehört, dass du natürlich da sicherlich Hilfestellungen geben kannst, was zum Thema Resilienz zu sagen, denn du hast die offensichtlich, sonst hättest du das nicht geschafft. Und da geht beim Thema Resilienz geht es ja um die psychische Belastbarkeit einer Person. Und vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen und was uns vielleicht auch hilft, resilient zu sein, was dir hilft, aber vielleicht auch so von der Forschungsseite oder von der Expertenseite.
Ja, ich habe durch die Weiterbildungen, also die unterschiedlichsten Entspannungsverfahren gelernt, um damit eben auch den Menschen zu helfen, die mit Krankheiten und kritischen Lebensereignissen zu mir kommen. Nur angefangen von der progressiven Muskelrelaxation über achtsamkeitsbasiertes Yoga bis hin zu MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction. Also das sind ein Teil der Interventionen, die ich in meinem beruflichen Alltag versuche weiterzugeben, aber es ist auch immer etwas, was das macht was mit mir auch. Also es ist ja nicht so, dass ein Erlernen einer Achtsamkeit betrifft mich und uns, es betrifft auch meine Familie und es betrifft aber auch immer auch den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Also ich weiß, was Stressoren im Gehirn und im Körper und mit dem Immunsystem machen können. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass Unterstützungsmöglichkeiten wie zum Beispiel auch eine achtsame Atmung mir schon helfen kann, Stresshormone abzubauen, zum Beispiel Adrenalin und Cortisol. Und ich muss nicht immer gleich, wenn ich einen Reiz, der mich erregt, wenn ich den erlebe, muss ich nicht gleich aktiv sein, sondern ich kann erstmal einen Moment innehalten. Und dieses Innehalten, das hilft mir einfach sehr. Und ich merke sofort, wenn ich in meinem Alltag, ich sage jetzt mal gerade auch bei kritischen Ereignissen, und es kann auch eine Kritik sein, wir sind hier alle nicht gefeit davor, dass wir gerade auch in unserem Ehrenamt mit kritischen Aussagen umgehen müssen, dass wir erstmal lernen, warte erstmal einen kleinen Moment, bevor du jetzt durch dieses Angegriffensein da vielleicht auch Worte wählst, die du dann wieder korrigieren musst. Und das versuche ich auch ganz oft zum Beispiel auch im Bereich von Schulungen, von Workshops, in meiner Zonta-Welt vor Ort immer wieder zu vermitteln. Was ist unsere Haltung? Was wollen wir erreichen? Was können wir gemeinsam erreichen? Und es ist ja auch ein Netzwerk. Also ein Netzwerk zu bilden ist ein Resilienzfaktor, ein ganz großer. Aber auch immer zu schauen, was hat es gerade mit mir gemacht? Fühle ich mich durch diese Kritik, vielleicht war die ja auch sogar wohl, ich habe sie wieder nur auf einer anderen Ebene, vielleicht auf einer
gehört oder so.
Fühle ich mich da jetzt in einer Opferrolle versetzt? Und was macht das, wenn ich denke, ah, das ist ja ungerecht und jetzt habe ich mich da so eingesetzt und engagiert? Ich weiß, dass ich in einer Opferrolle nicht handeln kann.
Das, finde ich, ist nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Du hast, glaube ich, ja so verschiedene Aspekte herausgegriffen. Was sind Punkte, um resilienter zu werden? Und eins ist eben raus aus der Opferrolle. Ne? In der Opferrolle kann ich nicht handeln. Und ich finde das gerade interessant, dass sowohl im Privatleben als auch auf dieses Ehrenamt bezogen. Wir neigen ja auch häufig dazu, Mensch, jetzt habe ich, du hast es gerade gesagt, jetzt habe ich mich so eingesetzt und ich war doch so engagiert und keiner erkennt es so ein bisschen. Ne? Da ziehe ich mich schön in mein Schneckenhaus zurück. Ich glaube, so eine Situation kennen wir alle und gleichwohl ist diese Arbeit zum Beispiel in diesem Netzwerk auch was sehr Stärkendes, was einen resilient machen kann. Ne?
Ganz genau, ganz richtig. Und so dieses eben auch Wissen, dass wir kein Leben haben werden ohne kritische Lebensereignisse. Es wird uns immer erfahren, ob das jetzt eine familiäre Krise ist, eine berufliche Krise oder eben auch eine Krise mit Freundinnen in der Beziehungsgestaltung im Ehrenamt, ist es eben auch wichtig zu schauen, wie gehe ich selbst eben auch mit Krisen um? Was macht es mit mir? Und es hat ja auch oft bei uns Einzelnen mit unserer Geschichte zu tun, mit unserer Biografie. Also wir sind ja alle unterschiedlich sozialisiert worden. Wir konnten zu Hause in unserem Elternhaus Kritik äußern, durften wir sagen, oh, die Suppe schmeckt mir nicht, ohne dass wir fürchten mussten oder werden wir jetzt aber komisch angeschaut, das haben wir Mama beleidigt. Und also es ist ja oft wirklich auch so ein Faden, der sich durchs Leben zieht und dessen erstmal bewusst zu werden, ah, das ist mein Wunderpunkt, da kann ich leicht verletzt fühlen und möchte ich doch weiterkommen in meinem Leben und mich dem auch stellen, wenn zum Beispiel ja Ereignisse kommen, kritische, die zweifelsohne jeder Mensch erlebt. Und da gucke ich mir immer wieder auch an, wie können wir unsere psychische Widerstandsfähigkeit verändern? Wie können wir die stärken? Denn das ist ja nichts Stabiles, sondern es ist ja was Dynamisches. Das ist ja etwas, was wir entwickeln können. Und jetzt Netzwerkarbeit zum Beispiel stärkt unsere Resilienz. Ich habe Menschen im Team, ob das jetzt beruflich ist oder eben auch privat ist, in meiner Familie bei Zonta, diese Menschen können mir helfen. Wir können uns gegenseitig helfen mit unseren Stärken und auch letztendlich auch mit dem Anerkennen unserer eigenen blinden Flecken oder unserer Schwächen, die wir ja nicht negieren wollen. Da können wir ja auch arbeiten. Und dann ist es eben auch wichtig, dass ich bei der Resilienz eben auch erkenne, wo befinde ich mich jetzt gerade? Ne? Diese so eben erwähnte Opferrolle, die mich handlungsunfähig macht. Ne? Unsere oder meine Patientinnen und Patienten mit einer Krebsdiagnose, die fühlen sich zunächst schockiert, die fühlen sich, als würde der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Das Leben ist von heute auf morgen ein anderes. Und dann kommt die Frage, warum ich? Oder wir, warum muss unsere Familie so viel erleben? Und in dem Moment ist schon auch so etwas wie ein Mitleid mit sich, ein Opferrollendasein. Und sie wissen, dass sie da aber nicht bleiben dürfen. Selbst wenn es immer auch mal erlaubt sein darf, ne, zu weinen, zu klagen und sich selbst zu bemitleiden. Aber dann muss ein Moment kommen, der dann lautet so, jetzt muss ich Schritte gehen. Was kann ich tun, damit ich möglichst gesund werde? Wer hilft mir? Wie kann ich mir und wie können mir andere helfen? Und es geht, wenn ich diesen Schritt aus der Opferrolle rauswage.
Also wieder das Heft des Handelns in die Hand nehmen und das, so habe ich es verstanden, kann ich nur, wenn ich zunächst mal auch die Situation akzeptiere, sei es die von dir beschriebene Krebserkrankung oder die Trennung vom Partner oder den Verlust eines geliebten Menschen oder was es auch immer sein kann. Aber Akzeptanz ist so der erste Schritt.
Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und was jetzt noch entscheidend ist zur Akzeptanz, gehört aber das, was mich dann in dem Moment aber auch traurig macht. Also ich darf die Emotionen spüren und ausdrücken. Also ich darf jetzt zunächst wirklich traurig sein und weinen oder auch wütend sein oder auch klagen. Aber ich bleibe da nicht. Aber diesen Raum muss man mir zugestehen. Und ich erlebe aber auch Menschen, die sagen, ja, ich muss doch jetzt ganz stark sein und auch stark sein vor meiner Familie. Und dann kommt aber dieses Weinen, ich sage jetzt mal, am Abend im Bett, wenn es keiner mitbekommt. Und wir sagen, nein, erlauben Sie sich diesen Raum eben auch der Trauer und der Emotionen, die bei jedem ja unterschiedlich sind. Dann kommt der nächste Schritt.
Was kann, wenn wir diesen, was können so Handlungen sein oder was kann helfen, diese nächsten Schritte zu gehen? Also was ist das? Ich muss offensichtlich Verantwortung für mich und diese nächsten Schritte übernehmen. Was sind das so für Dinge und was, wie steht das vielleicht auch in Bezug zu diesen zunehmenden psychischen Erkrankungen, die wir einfach allenthalben sehen? Was kann ich vielleicht auch präventiv tun?
Ja, ich könnte betrachten, welche Menschen sind jetzt gerade da, die mir helfen könnten. Also ist es jetzt jemand in meiner Familie? Das ist ja oft der Fall, aber manchmal ist die Familie gerade bei einer schweren Erkrankung ebenso belastet oder sogar noch manchmal mehr belastet. Dann musste ich gucken, habe ich eine gute Freundin, einen guten Freund, dem ich jetzt erstmal mich anvertrauen kann. Und jetzt wir von der Psychoonkologie, wir versuchen ja, also wirklich flächendeckend diese Berufsgruppe zu etablieren, ob das in den Krebsberatungsstellen ist, ob das in den ambulanten Psychotherapiestellen sind. Also wir bilden aus, dass auch mehr und mehr Psychotherapeutinnen dieses neue Feld, nämlich Umgang mit Krebserkrankungen, erlernen und Menschen begleiten. Wir haben jedes Jahr 500.000 Menschen hier in Deutschland, die eine Krebserkrankung erfahren. Und es ist ja nie nur der Mensch alleine, sondern es betrifft das ganze Umfeld. So eine Erkrankung kommt wie ein ungebetener Gast in die Familie und plötzlich muss eine Familie schauen, wie sie damit zurechtkommt. Es ist ja nicht gelernt worden, mit derartigen Erkrankungen, die Todesängste auslösen können, zurechtzukommen. Also braucht es einerseits Experten und Expertinnen. Da haben wir auf in Städten jetzt so wie Uniklinik haben wir hier ein gutes, ich sage jetzt mal, psychoonkologisches Netzwerk. Aber es gibt noch ländliche Regionen, da ist es noch nicht so etabliert. Deswegen müssen wir zum Beispiel auch schauen, können wir auch über E-Health, über digitale Medien, so wie wir jetzt, ja, ihr im Norden, ich hier in Unterfranken sitzen und wir sehen uns und können miteinander sprechen. Das versuchen wir zum Beispiel auch zu erforschen, indem wir Webinare anbieten, wo Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihrer Vulnerabilität, ihrer Verletzlichkeit gar nicht imstande sind, sich ins Auto zu setzen und Kilometer zu fahren und einen Therapeutin aufzusuchen, müssen wir diese Wege auch gehen. Mhm. Ganz wichtig, bei schweren Depressionen ist es notwendig oder eben auch, ja, wenn eine ausgeprägte Erschöpfung, also eine Fatigue, eine krebsbezogene Fatigue es oft unmöglich macht, dass sich die Menschen vor Ort ja, uns aufsuchen können und einen Platz bekommen, einen Therapieplatz. Also da müssen wir uns öffnen und weitere Wege ausprobieren, erforschen, um Menschen zu helfen.
Jetzt schön Stichwort mit deiner Digitalisierung. Und zwar hast du ja einen wunderbaren Vortrag über Resilienz, glaube ich, bei Zonta gehalten. Ist das denn auch etwas, was du auch für andere Zonta-Clubs anbietest oder ist das jetzt für deinen eigenen Club gewesen oder kann man auch sagen, Mensch, hier gibt es einen tollen Vortrag zum Thema Resilienz, Zonta, Ehrenamt, Kann man dich da ansprechen und einladen, also auch digital?
Ja, auf alle Fälle, das kann man sehr gerne. Also ich bin jetzt schon mehrmals rumgefahren, also in meiner Ära, wir haben ja über 20 Clubs und ich habe zum Beispiel auch in Erfurt diesen wunderbaren Vortrag halten dürfen und in anderen Clubs, aber natürlich auch gerne. Ich bin auch demnächst mal in Lübeck und ich bin auch in Bremen jetzt am Samstag zum Beispiel. Also ich meine, die ICE-Verbindungen, also es ist nicht immer alles so ganz schlecht, aber man kann ja auch im Zug fahren, aber dieses digitale Medium bietet es doch wunderbar, über Zoom oder Teams oder wie auch immer einen Vortrag zu halten und dann aber auch ins Gespräch nochmal zu kommen.
Aber dann würde ich das nochmal sehr bewerben, denn das hat uns tatsächlich angesprochen und ich glaube, wir konnten das Thema, merkt man ja schon, ist sehr groß und wir haben jetzt uns ja im Verlauf so ein bisschen auf diese Onkologie und die psychischen Folgen der Krebsdiagnose bezogen. Aber im Grunde betrifft es ja eigentlich jede von uns, ne? Und so diese Frage, die wir am Anfang bezogen auf deinen Lebenslauf gestellt haben, wie kriegt man das alles unter einen Hut, ohne sich selbst zu verlieren, ist ja auch eine Frage der Resilienz, die, glaube ich, jede von uns umtreibt und so diese üblichen Fragen, die wir bei Zonta auch viel diskutieren, Mutterschaft und Ehrenamt und berufliche Orientierung. Wie geht das eigentlich gut zusammen? Hättest du da vielleicht noch zum Schluss dieses schönen Gesprächs irgendeinen Tipp, den du mit auf den Weg geben magst?
Ja, die Achtsamkeit in den Alltag zu integrieren, das ist ganz, ganz wichtig. Also es reicht nicht, einmal in der Woche eine Yogastunde irgendwo hinzufahren, sondern im Alltag, vielleicht schon wirklich morgens mit einer Atemübung. Also so dieses, jetzt im Moment tue ich nichts anderes, als wirklich einzuatmen. Und was ist das, was ich einatme? Es ist immer Sauerstoff und Energie. Und woher haben wir das? Durch die Pflanzen, die Natur, aber auch das Sonnenlicht. Also sich dessen bewusst zu machen, wenn ich mich an mein Fenster stelle und ich schaue in die Natur, dann kann ich genau das mir einverleiben. Und durch diese gute Einatmung und durch diese gute Ausatmung, da spüre ich mich. Das ist sozusagen auch so ein Präsenzsein. Und dann kann ich den Tag starten. Aber im Laufe des Berufsalltags immer wieder mal diesen Moment des Innehaltens. Und das kostet nicht viel mehr Zeit, wenn ich von einem Patienten zum anderen oder von einem Meeting zum anderen, kann ich immer wieder mal einen kleinen Bodyscan einbauen. Also das heißt, mal zu spüren, spüre ich meine Füße, meine Beine, kann ich mal meine Wirbelsäule aufrichten, mich mal strecken. Ich mache in meinem Berufsalltag immer wieder mal auch eine Yoga-Übung, wo ich mich mal hinstelle und mich mal dehne. Und ich bin absolut, und das ist auch so ein bisschen meine Expertise, auch noch als Neuropsychologin davon überzeugt, dass wir in unserem Alltag uns sehr, sehr helfen können, achtsam zu bleiben und unser Gleichgewicht zu stärken und es nicht aus den Augen zu verlieren, indem wir diese besondere Achtsamkeit einbauen.
Vielen Dank für diesen schönen Tipp, Elisabeth. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir setzen jetzt hier einen Punkt, um vor dem nächsten Meeting noch mal kurz achtsam zu sein und eine kleine Pause zu machen. Also dir ganz herzlichen Dank. Und wir freuen uns, wenn du unseren oder aber auch andere Clubs mit deiner Expertise bereicherst und uns sicher so den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg gibst. Herzlichen Dank.
Danke euch beiden auch ganz herzlich.
Ja, vielen Dank, Elisabeth. Tschüss.
Tschüss.